1. Petrus 4, Vers 7 bis 11. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, so soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen.
Herr Gabi und ich freuen uns, dass wir hier mittendrin als Opa und Oma unter den jungen Leuten sein können. Eigentlich ist grundsätzlich ein Wunsch da, immer mit jungen Leuten zusammen zu sein. Da fühlt man sich, manchmal nicht so alt, manchmal empfindet man das aber auch ein bisschen anders, dass man sich sehr alt vorkommt. Heute musste ich darüber nachdenken, eigentlich, wie lange wir hier sind, Gabi und ich, in der Teestubenarbeit Anfang der 70er Jahre. Da wart ihr alle noch nicht da, ne? Wahnsinn. Und wir haben uns bekehrt zusammen mit einigen von euren Eltern. Und wir haben viele Jahre der herzlichen Gemeinschaft gehabt. Und das verbindet uns immer noch. Die Liebe und Hingabe an Jesus. Und das schätzen wir sehr an diese Gemeinde. Alle Gemeinden haben Schwächen und Stärken. Einer der positiven Dinge war, dass wir eigentlich die Gemeinde als seine Familie gesehen haben und nicht als seinen Gottesdienstbesuch. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass wir als das Ganze als Familienleben gesehen haben, hat uns geformt und ist zum Segen geworden. Denn in der Gemeinschaft der Familie werden wir geschliffen, oft gedemütigt. Wenn man nah beieinander lebt und einander gut kennt, dann sieht der eine, was den anderen bewegt, auch manchmal, was da drin ist. Und man wird begleitet in der Liebe und in Geduld. Und so wächst man zusammen. Und das ist auch in der Beziehung untereinander hier durch die Jahre. Weit mehr als 40 Jahre. Die Gemeinde existiert seit 1974, glaube ich, wo es anfing, so als organisierte evangelistische Gruppe. Das war damals keine Gemeinde. Waren Haufen junge Leute so alt wie wir. Wir waren nur zum Teil etwas freakiger. Viele von uns kamen aus Drogen und auch die Flower Power Bewegung, die auch mittendrin eine Jesus-Bewegung hatte. Da hat Gott eingegriffen und diese verrückten Drogenleuten, Flower Power People, einfach die auf der Suche waren, hat er sich offenbart. Und das ist nicht nur in den USA gewesen, sondern auch hier in Deutschland gab es auch eine Jesus People Bewegung. Und dazu gehören wir. Und wir hoffen, dass Gott, dass Jesus uns heute noch bewegt. Alle. Dann, das ist das Wesentliche, dass unsere Herzen bewegt werden dass wir nicht nur hier mit dem Kopf was lernen, sondern dass es runterrutscht und unser Leben bestimmt, formt, sodass wir langsam aber sicher, und ich denke, es ist ein langer Weg, auch wir, die wir schon lange da sind, wenn wir daran denken, ja, ins Ebenbild Jesus geformt zu werden. Wow, das ist schon was, ne? Wenn überhaupt. Aber auch wenn es ein bisschen ist, ist da Hoffnung, da ist Veränderung. Wo es in der Welt nicht so ist, es wird alles schlimmer. Aber bei uns innen drin, als gläubige Menschen, die Jesus nachfolgen, sollte es so sein, dass es immer besser wird. Und wir sind echt dankbar, dass wir nicht nur damals mit dabei waren und auch später in der Verantwortung, aber dass wir heute jetzt im Hintergrund sind, als Opas und Omas. Und wir sind nicht die Einzigen hier in der Gemeinde, die Opas und Opas sind, die lange dabei sind, dass wir da sind, um euch zu ermutigen. Wir lernen von euch und ich hoffe, ihr lernt von uns, wenn es nicht nur das ist, wenn es nur das ist, wie man eigentlich Dinge nicht tun sollte oder nicht sein sollte. Lass uns mal kurz beten und dann wollen wir den Text, den wir gerade gelesen, gemeinsam bewegen. Dein Wort ist lebendig, es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Jesus, das, ja, Mark und Bein trennt, es drängt hinein. Und wir lesen in Petrus gerade, und Petrus in Apostelgeschichte war derjenige, der so gesalbt, klar gesprochen hat, so dass Menschen getroffen wurden im Herzen. Wir bitten dich, dass du uns triffst. Bitte dich, dass du mich triffst, dass du mich veränderst, während ich das auslege, was eigentlich dir gehört. Das ist dein Wort, und bitte dich um Gnade, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Danken dir in Jesus' Namen. So segne uns, Herr. Wir warten auf dich. Amen. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das Ende ist nah. Für euch ist das Ende weit weg. Oder? Ihr schaut doch, ne? Ihr habt ein Leben vor euch. Weiß nicht, wie es Gabi geht. Ich möchte nicht für Gabi sprechen, aber wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel gucke, dann denke ich, das Ende ist nah. Und ich liebe das am Wort Gottes, dass Gott uns die Wahrheit sagt und dass die Wahrheit uns frei macht. Peter, du hast nicht mehr lange. Und wenn ich nicht mehr lange habe, dann überschlage ich automatisch die Kosten. Was machst du noch mit den paar Tagen? Und wenn du in jemanden verliebt bist, dann sagst du, ja, ich möchte sie eine Freude sein, sie glücklich machen. Und so sollte es doch auch in unserer Beziehung zu Gott sein. Und ich danke Gott, dass er durch seinen Heiligen Geist das in uns tut. Ich möchte also ganz im gesunden Sinn, nicht in extremen Sinn, radikal sein. Ich möchte ihm folgen, ich möchte ihn verstehen, ich möchte ihm gefallen, damit ich, und hier ist die Rede, es gibt ja einen Anfang und ein Ende, Alpha und Omega. Damit ich ihm, als wenn ich als Omega begegne, am Ende, dass ich mich nicht schäme. Dass er mich so geliebt hat und ich habe ihm nichts zu bringen. Ich meine jetzt nicht Werke, die gehen uns ja voraus. Im Himmel, wir nehmen ja, wir kommen nackt hinein und verlassen die Welt nackt. Also unsere Werke, die sind uns schon vorausgegangen. Unser Zeichen der Liebe. Aber wenn ich ankomme, ihm begegne, dass er sagen kann, Und das ist meine Hoffnung. Peter, du hast mich geliebt. In Unvollkommenheit, Unzulänglichkeit, auf eine begrenzte Art und Weise. Aber wenn ich Gabi liebe, möchte ich, dass sie mir es auch sagt. Peter, ich liebe dich. Ich sehe das, aber es ist auch gut zu hören, oder? Es stärkt. Wenn in einer Beziehung, ja, es ist so komisch heute und was hat die oder was hat er bloß? Ne? Wir erleben das noch, bevor wir verheiratet sind, in der Phase des Verliebtseins, Unsicherheiten. Ne? Und deswegen ist es gut, dass wir das aussprechen, einander gegenüber. Und ich freue mich auf den Tag, wo er mir dann auch sagt, Peter, du hast mich geliebt. Wenn er das nicht sagen kann, dann werde ich mich schämen. Dann ist letzten Endes mein Leben am Ende nicht viel wert gewesen. Es ist nicht Werke, die er sehen will, es ist meine Lieben und Zuneigung, die er haben. Er sehnt sich, geliebt zu werden. Das ist verrückt. Aber der allmächtige Gott sehnt sich danach, das Demut, und wartet, steht an der Tür und klopft dann, lass mich rein. Was mich bewegt immer, ist die Demut Gottes. Ich finde seine Stärke und Herrlichkeit in seiner Demut. Seine Größe ist, wenn ich ihn sehe, so klein. Wie klein er sich gemacht hat für mich, das macht Gott groß für mich. In den kleinen Dingen, dass er mich gesehen hat, dass er mir seine Liebe erwiesen hat, dass er sich offenbart hat, dass er mir Glaube geschenkt hat, wie Sonntag, wie am Sonntag gesagt. Glaube ist eine Gabe Gottes, dass ich überhaupt an ihn glauben kann, das ist Gnade, das ist nicht von mir, er hat sich offenbart und nun glaube ich an ihn und das ist für mich so ein gewaltiges Wunder. Wir sprachen gerade da mit Simon über Freunde, Bekannten, Menschen, die sehr nah sind, die nicht glauben wollen oder anscheinend nicht glauben können. So genau kann man das nicht unterscheiden. Ne? Wie traurig das ist und wie sehr wir gar ja vielleicht auch frustriert sind, enttäuscht sind, dass sie das nicht kapieren. Der Mensch kann das nicht, es ist eine Gabe Gottes. Und wir können mit unserem Leben, und unser Leben spricht ja viel lauter als Worte, oder? Viel, viel lauter. Und ich möchte nicht nur, dass er mir sagt, Peter, du hast mich geliebt, sondern dass er mir auch sagt, Peter, viele Menschen haben deine Liebe für mich gesehen. Und diese Liebe hat sie zu mir gezogen, dass ich auch ein Werkzeug bin. Und das Thema ist auch hier, dieser Punkt mit der Liebe ist auch hier drin im Text. Das Ende ist nah. Was meint Petrus damit? Wir können darüber theologisieren, also du kannst viele Kommentare wälzen. An diese Frage, was meint er? Meint er damit die Entrückung? Meint er nach dem Trübsal seine Wiederkunft? Oder meint er das Ende aller Dinge, wo die Welt vergehen wird und er Neues geschaffen hat, nachdem diese materielle Welt, Zeit und Raum, was ist das denn für ein Ende? Und wie gesagt, wir können auch solche Fragen sehr schnell, wenn wir verstehen wollen, als Menschen unbedingt, wir wollen unser Gehirn einsetzen, aber gehen oft vorbei am Ziel. Wichtig ist nicht, ob er die Entrückung der Gemeinde meint, ob er die Wiederkunft, wo er kommt, um hier zu regieren, über 1000 Jahre, ob er das dicke Ende. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Und wir bleiben aber daran hängen. Das, was wichtig hier ist, dass wir darüber nachdenken, dass ein Ende kommt. Wenn ich genau wusste, eigentlich wann es kommt, okay, hier ist gemeint, die Entrückung, oder hier ist gemeint Trübsal, oder hier das dicke Ende, das Ende aller sichtbaren Dingen, die materielle Welt, dann kann ich es verschieben, oder? brauche mir keine großen Gedanken zu machen. Ich habe ja, so weit ist es nicht und das ist das und das ist noch nicht passiert. Also kann ich ein gemütliches Leben führen. Aber die Tatsache, dass wir diese Dinge nicht genau wissen und es gibt so viele Dinge in der Bibel, die eigentlich offen bleiben, bewegt mich dazu, immer bereit zu sein. Egal wann er kommt. Er könnte jederzeit kommen. Und das Ende könnte auch jederzeit sein. Alles, was die Propheten im Alten Testament uns gesagt haben, zu Christus, seine Geburt, seine Werke und all dem, was danach geschieht, ist bereits schon erfüllt. Jesus könnte jeden Tag kommen. Und wenn ich jeden Tag, wenn ich mir bewusst bin, dass er jeden Tag kommen kann, dann bin ich immer bereit. Es ist wie ein Läufer, der in den Startlöchern steht und wartet auf. Der ist immer bereit, immer dabei. Luther sagte, und wenn Jesus morgen käme, wurde er gefragt und er sagt, ja, was werden Sie machen? Ja, noch einen Baum pflanzen. Immer bereit, nie Dinge verschieben. Das, was Gott uns gegeben hat an Zeit, ob jung oder alt, nicht so leicht nehmen. Es geht ja darum, dass wir besonnen sein sollen. Also deutsche Sprache bei mir ist begrenzt und wenn wir gerade das sind Wörter, die für mich jetzt nicht geläufig sind. Das heißt zu sinnen, oder? Habe ich da recht? Nachzusinnen, zu denken, die Kosten zu überschlagen, überlegen, nicht leichtsinnig zu leben, getrieben wie in der Welt von Gefühlen, mit geschlossenen Augen immer den Abgrund entgegen. So nicht. Petrus spricht hier in seinem Brief an Heiden. Der hat ja angefangen seinen Dienst in Apostelgeschichte, Anfang der Apostelgeschichte. Das war zu Juden, zu seinem eigenen Volk. Hier sammelt er alle möglichen Heiden und bringt ihnen die Botschaft. Und erklärt ihnen biblische Prinzipien und Maßstäben. In den ersten zwei Kapiteln spricht er über die Erlösung und wie Gott Menschen erlöst hat aus allen Völkern und wie auch das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgezogen wurde oder herausgeführt wurde, erlöst aus Ägypten, wie auch er das mit diesen Völkern, alle verschiedenen Völkern, zu dem er einen Dienst hat, auch herausführt aus ihren alten Leben, wie sie einmal waren. Und er spricht dann in den zwei Kapiteln danach über die Ordnung Gottes jetzt, wie sie heute wandeln sollen. Und in diese Verse hier spricht über die Bereitschaft zu leiden. In eine Familie, in eine Nachfolge, innerhalb Gottes Reichs, ein Reich, das leiden wird hier in diese Welt, weil sie dem nicht entspricht, was die Welt entspricht, was die Welt glaubt und denkt. Es ist eine ganz andere Ordnung und es ist verbunden eben mit Leiden. Und sie sollen eben darüber nachdenken, wie wichtig das ist, mit Gott zu wandeln nach seinen Ordnungen. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das erste geistliche Handeln, das wir in der Bibel sehen, zu Gott hin, ist das Gebet. Noch bevor es die Gebote gab, noch bevor es jetzt irgendwo Ordnung Gottes dem Volk gebracht wurde, haben die Menschen gebetet, zu Gott geschrien. Gebet ist mit Gott ringen, Gebet ist Gott suchen und es hat auch keine bestimmte, ich finde, wir haben Gebet so sehr ein gegrenzt, Gebet, für uns hoffentlich in diese Gemeinde nicht mehr. Man betet alle Zeit, oder? Beim Autofahren, in der Straßenbahn, in der Uni, bei der Arbeit. Beten ist einfach ständig mit Gott reden, in den Gedanken. Ich kann mich erinnern, das erste Mal für mich war es ein Schock. Gabi holte mich ab, ich war nicht lange bekehrt. Ich war damals in Bodfeld gewohnt und ich kam aus einer ziemlich schlimmen Vergangenheit und Gabi eigentlich, mein Empfinden nach, wollte gar nicht unbedingt alleine sein mit so einem Halunke, wie ich es war. Aber Achim hatte gesagt, hol den Peter ab. Der wohnt draußen in Bodfeld bei einer alten Oma im Keller. Der ist sehr alleine, ziemlich fertig noch. Wir wollen mit ihm spazieren gehen. Aber sie war die Sekretärin, sie hatte den Firmenwagen, einen alten Opel Kadett. Und sie holte mich ab und wir standen Höhe Podbielski, kurz vor Pelikan, an der Ampel. Und ich sitze neben ihr, es war recht unbequem, ich kannte eigentlich kaum. Und sie hat nur Dienst geschoben, diesen armen Schlucker abgeholt. Und stehen an der Ampel da und ich gucke zur Ampel, die ist rot. Und dann spricht sie und ich gucke sie an und denke, das hat nichts mit mir zu tun. Und dann redet sie weiter. Dann denke ich, was macht denn der? Da habe ich nochmal gedacht, sie spricht mit Jesus. Kein Wunder in der Situation, oder? Würde jede Frau mit Jesus reden. Und ich habe diese einfachen Dinge, die durch falsche Kultur, durch Religion zerstört worden sind. Und habe gelernt zu verstehen, dass Beten mit Gott reden ist. Und ihm zuhören. Völlig normal. Zu Hause habe ich das gelernt. Mein Vater war recht konservativ und sehr ordentlich. Und wir haben uns immer hingekniet beim Beten. Beim Beten war mir nur hingekniet. Später habe ich begriffen, dass ich auch im Badezimmer beten kann. So seid nun besonnen. Und wer nachdenken, ernsthaft nachdenkt über sein Leben und wie kurz das ist und wie schnell das vorbeigeht, ihr könnt euch nicht vorstellen, das sind 75 Jahre, über 40 Jahre mit Gabi, über 40 Jahre gläubig. Wenn ich zurückschaue, das ist wie ein Tag, sage ich euch. Das ist wirklich so, wie es in der Bibel steht. Da ist so viel drin gewesen. Meine Jugend, die Zeit bei Ada Armee, meine Jahre im Ausland in der Mission, meine Jahre hier im Dienst in der Gemeinde, meine Familie. Geburt und Tod meines Sohnes, das ist so viel. Und dennoch ist es wirklich wie ein Tag. Und wieder zurück zu dieser Frage, ich denke darüber nach, das ist so kurz alles gewesen. Ich möchte das gern richtig zu Ende bringen. Jesus hat gesagt, es ist vollendet. Christus ist ein Vollender und ich möchte mit Jesus auch ein Vollender sein und ich möchte so vollenden, wie vorhin gesagt, dass ich nicht rot werde, dass ich mich nicht schäme. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, das was wir sahen hier am Anfang. Diese Beständigkeit, diese Treue, was macht meine Liebe zu Gabi? Und ich bin Gott dafür dankbar, kann es aber dennoch sagen. Ich weiß, es liegt an Gott und nicht an mir, aber ich schäme mich denn dich. Es ist so, 40 Jahre bin ich, über 40 Jahre bin ich Gott treu. Gott aber auch Jesus treu. Gabi. Und weil ich Gott und Jesus treu bin, bin ich auch Gabi treu. Das ist die Natur Gottes in uns. Das ist dieser neue Mensch. Ich glaube, einer der wichtigsten Eigenschaften, Merkmale der Liebe ist Treue. Und wenn wir treu sind, wächst die Liebe in uns. Das lernt ein Inder, wenn er seine Frau kriegt am Tag der Hochzeit, die er in seinem Leben nie zuvor gesehen hat. Er nimmt sie an, weil Papa und Mama das wissen, dass es gut ist, dass sie passt. Die nehmen das in Glauben und Respekt an. Sagen nicht, das ist der einzige Weg. Das haben sich meine Kinder nicht gewünscht. Wir halten unsere Hände raus da, wir fuschen nicht herum bei unseren Kindern. Zwei sind noch nicht verheiratet, aber wir fuschen da nicht hinein. Es ist eine Sache in der Freiheit, aber dennoch, in der indischen Kultur hast du das, dieses Vertrauen zu den Eltern. Papa und Mama meinen das gut. Und wenn sie uns lieben, dann haben sie das Beste für uns ausgesucht. Sie sind älter, die haben Lebenserfahrung und sie meinen es gut und sie nehmen das. Aber wie entsteht diese Liebe, die eigentlich in dem Sinn, dieses Gefühl, das wir haben, wenn wir uns verlieben, die kennen das, aber viele haben nicht die Möglichkeit, es auszuleben. Die Kultur entzieht ihn. Und sie müssen lernen, in eine ganz andere Struktur, als wir leben, in eine ganz andere Kultur, Lebensphilosophie, müssen die lernen, einander zu lieben. Und diese Ehen halten länger als unsere. Sehr oft, im Durchschnitt sicher. Weil zwei Menschen gelernt haben, in der Hingabe einander treu zu sein. Vor allen Dingen habt untereinander beständige, treue, haltbare Liebe. Liebe, die nicht aufgibt, wo wir nicht einander ausgeben, wo wir uns durchsetzen, egal was das kostet. Die Liebe zu einem Menschen ist mir viel wichtiger als alles andere. Ich will treu bleiben und da wächst die Liebe. Beständige Liebe. Denn die Liebe deckt auch der Sünde Menge zu. Wir wissen, dass die Liebe Sünde nicht zudeckt, oder? Es steht ja nirgends in der Bibel, dass die Liebe Sünde zudeckt. Das Tod Jesu Christi reinigt uns. Das Blut des Lammes reinigt uns von Sünde. Was ist also hier gemeint? Hier ist gemeint, dass wenn wir Liebe leben, wenn wir liebevoll zueinander sind, wenn wir geduldig miteinander sind, wenn wir entgegenkommen sind, wenn wir bereit sind zu vergeben, einander zu dulden, in unser Anderssein, dass da eine Menge Unheil, unnötige Probleme und Spannung nicht entstehen. Die Liebe schließt sie aus. Die Liebe schließt ja Hass, Neid, all diese Dinge aus. Und das ist, was hier gemeint ist mit der Liebe, dass die Liebe, wenn die Liebe alles zudecken würde, hätte ja Christus nicht sterben müssen. Er ist klar aus Liebe für uns gestorben, aber er musste sterben. Er musste sein Blut vergießen, um Schuld zu waschen. Hinwegzuspülen, zu waschen. Die Liebe deckt auch der Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander ohne Muren. Es gibt die Gabe der Gastfreundschaft in der Bibel. Und diese Gabe haben viele von uns. Wir haben auch die Gabe des Gebets, die Gabe des Glaubens und viele andere. Die sind ja nicht, die Gabe der Gastfreundschaft betrifft jetzt nicht eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Ehepaar. Wir sollen alle gastfreundlich sein, aber es gibt welche, die da eine besondere Prägung, eine besondere Gabe haben, innerhalb der Großfamilie gastfreundlich zu sein. Und die Bibel sagt, wir sollen das sein, denn wir können, ohne es zu wissen, Engel beherbergen. Das heißt, wir müssen da auch großzügig entgegenkommen, weitherzig sein, weil wir nie wissen, wem wir das eigentlich zu tun haben. Ich weiß nicht, ich bin da wahrscheinlich sehr viel Mensch, aber ich liebe mein Zuhause, ich liebe meine Frau, und als die Kinder da waren, waren wir eigentlich sehr glücklich, als Familie zusammen zu sein. Und da klingelt das Telefon, guckst auf die Nummer und denkst, nee. Nee. Klingelt es an der Tür, und wir haben eine schöne Glastür, ich habe extra eine Tür mit Glas bestellt beim Bau, damit ich sehen kann, wer da ankommt. Ich weiß, ihr seid nicht so, aber guck mal um die Ecke. Oh, das ist die wieder. Oh nein, also Herr, segne sie. Ne? Und da werden wir immer, oder es geht uns doch alle so, gerade wenn wir überrascht werden, es ist nicht eingeplant in unser Leben. Ne? Wir haben alles so gut vorausgeplant. Wir sind gute Deutsche. Wir lieben die Ordnung, die deutsche Ordnung. Die biblische Ordnung, die göttliche Ordnung ist ein bisschen schwierig. Und wir sollen immer bereit sein. Wenn ich bedenke, dass wenn ich zu Jesus komme, hat er immer Zeit für mich. Er lässt mich nicht zappeln, außer vielleicht im Bereich der Erziehung, weil ich nicht gut drauf bin. Aber normalerweise rede ich mit ihm, er ist immer da. Er schläft nicht, er schlummert nicht. Er ist immer aktiv, er sucht mich, er sehnt sich nach der Begegnung. Und wenn ich komme, bin ich willkommen. Er umarmt mich und gibt sich hin. Also seid gastfrei. So einfach sind diese Dinge nicht, wenn wir wirklich darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Immer bereit sein, einander aufzunehmen, zu lieben, entgegenkommen zu und auch meine Pläne umzuschmeißen, was echt schwierig ist, oder? Und das ist eine Flexibilität, die der Heilige Geist uns gibt. Er gibt uns Kraft, so zu sein, wie wir eigentlich sein sollten. Und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also Gaben, Geistesgaben, uns gegeben, dass wir sie einsetzen, dass wir sie investieren, dass wir durch die Gaben, die Gott uns gegeben hat, die sind nicht unsere Gaben, dürfen wir uns nicht darauf einsetzen. Auch die natürlichen, das ist alles von alles Gute kommt von Gott. Das sind alles Gaben Gottes und sie sind da, um ihm zu dienen, ihm zu verherrlichen, ihm zu erheben. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Die Gabe zu predigen, glaube ich, da sehen sich fast alle dann auch nach, Männer und Frauen, oder? Wir erzählen gerne, wir erzählen andere gerne. Manchmal hören wir sogar uns selbst gerne reden. Und wir haben alle diese Schwäche. Hier steht aber deutlich, dass wir reden als Gottes Wort. Wir reden von Gott, für Gott, und zu ihm hin. Predigen ist einfach, aber danach leben ist ganz schwierig. Jakobus, ganz kurz. Jakobus, Kapitel 3 und Vers 1. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Derjenige, der lehrt, muss ein Beispiel sein. Diese Welt ist voller Lehrer und Lehrer und Lehrer. Menschen lehren gern. Sie beeinflussen andere gern. Und mit der Lehre manipulieren sie in der Welt. Aber ein Lehrer, der von Gott gesandt ist, lehrt mit dem, was er predigt und mit dem, was er tut. Und wenn er das nicht tut, was er predigt, sollte er sich bewusst sein, wie es in Jakobus steht, dass es gefährlich ist. Mein Leben muss, je mehr mein Leben predigt, je weniger ich reden muss. Und wenn etwas stimmt, muss ich da noch eins draufsetzen und jemand versuchen zu überzeugen, sondern mein Leben überzeugt, mein Alltag. Und das macht Jesus so stark, nicht nur als Lehrer, sondern als Beter. Die Jünger kamen zu ihm, lehre uns zu beten. Warum? Es ging nicht um Theologie, es ging nicht um Dinge, was er gesagt hat. Es ging nicht darum, dass er ein Wort des Glaubens drin war. Oder irgendeine spezielle Methode des Bekennens, sondern sein Leben. Sie haben gesehen, wie Jesus zu seinem Vater, zu Gott geschrien hat, Tag und Nacht, in alle Not. Wie er sich verkrümmelt hat und heimlich Gott gesucht hat. Und nicht nur in der Gemeinschaft, sondern überall. Er lebte das, was er gelehrt hat. Und bei uns ist es oft eine große Diskrepanz. Manchmal, ich habe oft, wie ist das mit der Uhrzeit? Wann haben wir angefangen?
Ist egal, du hast Zeit. Mach einfach. Du hast Zeit.
Ich will aber nicht zu lange. Das hatte ich, glaube ich, schon versprochen. Sie sitzt dahinter und schwenkt ihre Armbanduhr immer. Ah, seid ihr im Veranwallung.
Diskrepanz zwischen Leben und Kind.
Ja, ja. Von dem, was man sagt, ist es ja, man ist dann unglaubwürdig, oder? Was Politiker erzählen und der Gesellschaft erzählen vor der Wahl und nach der Wahl ist nichts mehr. Die haben alles vergessen. Das ist eine lange Geschichte, wie der Mensch eigentlich gerne erzählt, aber in der Tat kommt er nicht hinterher. Deswegen sagt Jesus, erzählt nicht viel, derjenige, der mich liebt, der tut das, was ich sage. Der handelt. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, die Vollmacht kommt ja aus dem Wort, nicht aus meiner Vollmacht. Ich soll ein Vorbild, aber ich bin ein unvollkommenes Vorbild. In meinen Schwächen wird es dennoch sichtbar, dass ich das ernst nehme mit Jesus und dass ich alles tue, um so zu leben, wie er gelebt hat. Das muss klar sein. Und es wird fehlerhaft sein, es wird auch nicht immer klappen, aber es wird immer besser werden. Es ist ein Prozess. Die Kraft aber liegt in Gottes Wort. Und wenn man jetzt, wir predigen alle. Hoffentlich predigt ihr alle. Wir vermitteln das Wort Gottes in der Seelsorge. Nicht unser seelisches Empfinden, nicht unsere Abneigung, Zuneigung, nicht unsere Gefühle, nicht einmal unsere Erfahrung. Die Grundlage ist immer das Wort Gottes. Das ist der Maßstab. Und das ist das, was der Mensch braucht. Wir können sagen, okay, ich habe das auch durchgemacht, dann und dann, stell dir vor, 3 Jahre lang, was du durchmachst, Schwesterle, das ist noch gar nicht so schlimm. Mach dir keine Sorgen, Gott kriegt das. Das ist alles gut. Aber eigentlich die Kraft der Seelsorge liegt immer im Wort Gottes. Und das Wort Gottes müssen wir mehr vertrauen als unsere Gefühle, Empfinden, für oder gegen jemand oder unsere Erfahrung, die wir hinter uns haben. Das ist nicht die Grundlage. Die Grundlage ist immer in Christus. Und Christus sagt was? I am the Word. Ich bin das Wort.
Ja.
Das. Ich bin das Wort. Er selbst ist das. Das heißt, das, was ich hier lese, das ist Jesus. Der ist das lebendige Wort. Und wenn ich das Wort vermittle in Vertrauen, dann vermittle ich Jesus Christus und nichts unbedingt nur fürs Intellekt. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, das ist in Vertrauen, dass er auch handelt. Dass das Wort, was ich ausspreche, das ich hier aus der Bibel habe, aus meinen auswendig oder wenn ich die Bibel aufschlage und den Menschen das vorlese, dass ich glaube, das Wort wird wirken. Es wird alles neu machen. Es wird Vergebung, Versöhnung, Trost bringen. Nur das Wort Gott kann das effektiv. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Hier wird nochmal deutlich, wie bei der Lehre das Vertrauen auf das Wort. Hier ist das im Dienen das Vertrauen in der Kraft Gottes. Es ist einfacher zu lehren, als es ist, zu dienen. Da, wo wir die Kraft brauchen, ist zum Dienen und nicht zum Reden. Wir kriegen das hin, Dinge zu sagen, die gut und richtig sind. Aber sie zu tun, das ist viel schwerer. Also brauchen wir zum Dienen. Und Dienen entspricht nicht unserer Natur. Keiner von uns ist von seiner Herkunft, bevor er Jesus kennengelernt hat, ein Diener. Und ich freue mich eigentlich in der Gemeinde, auch unter euch besonders, die Alten sind nicht so gut drauf wie ihr junge Leute, aber bei euch immer wieder, wie aufmerksam ihr seid. Wirklich. Ich habe mal gesessen mit einer Gruppe von Männern Gottes, gar nicht so lange her, und wir hatten einen Gast aus dem Ausland und wir haben da gesessen, wir haben alle Männer Gottes im Dienst, sitzen an einem Tisch. Jemand betet und Tisch ist schön gedeckt. Jeder holt sich ein Brot für sich. Korinther, in Korinther können wir darüber lesen. Ein jeder nimmt für sich und sieht nicht sein Gegenüber. Sitzen da und nehmen. Einige haben die Brote schon geschmiert, der andere hat schon Käse und Wurst drauf und sich noch was eingeschenkt. Und unser Gast, und ich habe bewusst es zugelassen, ich denke, ich lasse es zu, damit es eigentlich deutlich wird. Sein Gast hat immer kein Brot auf dem Teller, keine Butter, keiner hat ihm was angeboten. Das ist eigentlich das Natürlichste. Sogar bei der Ernährung, dass wir da auf dem Teller des anderen schauen. Ich habe das Vorrecht, das ist ein Geschenk, so erzogen zu sein. Mutti, es ging darum, Mama, was willst du haben? Und wenn es sein müsste, sind wir vom Tisch aufgestanden und haben das für sie geholt. Und wir haben nie für uns genommen. Ich weiß, das klingt sehr gesetzlich, das ist vielleicht ein Extrem, aber da ist wirklich was dran. Wir hätten nie für uns genommen, wenn Papa und Mama nicht was auf dem Tisch gehabt hätten. Und wir hätten immer dafür gesorgt, dass unsere Schwester oder Bruder, der am anderen Ende ist, dass er vielleicht, wenn er jetzt Käse hat, dass er Käse bekommt. Und wir reden von den einfachsten, schlichtesten Dingen im Leben. Ich sitze heute Abend am Tisch, habe mir was zu essen geholt, habe angefangen zu essen. Dein Bruder, der da in der Gegend saß, nimmt den Gefäß mit Wasser und gießt mir Wasser ein. Das ist ein Tropfen Wasser in ein Glas. Das hat mich aber so bewegt. Ich dachte, das ist ja ein netter Typ. Er hat bereits selber schon Wasser im Glas, bevor ich mich hingesetzt habe. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass mir ja kein Wasser ist. Aber so aufmerksam, er streckt sich aus und gießt Wasser ein. Und das ist das, was die Bibel lehrt, oder Matthäus? Und wenn es nur ein Glas Wasser, das hier gibt, in meinen Namen, ich gebe es euch wieder. Das tut ihr in meinen Namen. Wenn wir einander dienen, auch in den kleinsten Dingen, wir tun das für Jesus und in seinen Namen und das verherrlicht ihn. Er freut sich darüber. Und das Dienen ist eben nicht einfach, weil es nicht unsere Natur ist. Wenn ich hier zur Gemeinde fahre, gucke ich immer, wie dicht kann ich dran da am Eingang. Ja? Und wenn ich noch ein paar Autos zur Seite schieben muss, ne, unmittelbar vor der Tür, so denken wir doch, oder? Oder bin ich jetzt hier in Bekenntnis der Einzige unter euch? Wir sind so bequem, wir sind so auf uns fixiert. Was sagt Johannes 3? Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er an sich selbst gedacht hat. Dass er gab. Das ist das Geben. Geben ist seliger als Nehmen. Wir sind eine gebende Gemeinde. Oder wir sind's auch. Und ihr seid's auch. Mir geht es darum, lasst uns dranbleiben und lasst uns daran wachsen. Dazu ist diese Lehre gegeben, dass wir nicht aufhören. Dass wir sagen, ist immer noch nicht genug. Wir wollen mehr. Wir singen das. Mehr von dir. Mehr von dir. Was hat Jesus, sein Diener? Was hat er zuletzt gemacht, bevor er die Erde verlassen hat? Hat die schmutzigen Füße der Jünger gewaschen. Der war ein Diener vom ersten Tag an bis zu sein Tod. Der hat nur gedient, für die Jünger gesorgt. Immer einen Schritt voraus. Jesus sagt, hey, guck mal, die sind hungrig. Diese 5000, das waren die Männer, insgesamt waren es viel mehr, da waren Frauen und Kinder noch dabei. Die wissen nicht, Freunde, die sind hungrig, was machen? Was sagen die Jungs? Die sagen das, was ich gesagt hätte. Schick sie nach Hause. Das Dienen, die hingen immer weg, oder? Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue, aus der Kraft, die Gott gewährt hat. Und da müssen wir täglich drum ringen. Herr, mach mich, wir singen das auch, zum Diener. Ich möchte lernen zu dienen, weil du ein Diener warst. Ich möchte so sein, wie du warst. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde. Also in der Lehre und im Dienst tue ich das nicht für mich selbst, sondern ich tue es, damit Gott erhoben wird in unsere Mitte. Dass diejenigen, die von außen hineinkommen sehen, erkennen uns woran? An diese Liebe. Und was ist Liebe? Selbstlosigkeit. Die denken, wow, hier denkt keiner an sich selbst. Die denken nur an ihren Nächsten. Die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde. Durch Jesus Christus, sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das steht bestimmt hier drauf, wie lange ich geredet habe. 49. Vater, vergib mir, denn ich weiß nicht, was ich tue. Bitte dich, dass du uns segnest hier. Jung, Jesus und alt, und wir danken dir, dass das mit dem Lernen nie aufhört, Herr. Wir danken dir, dass du uns so geliebt hast, dass du als unser Lehrer auch heute noch, der Geist Gottes ist unser Lehrer, und dass du uns lehrst in Liebe und Selbstlosigkeit und dass du ein Vorbild bist für uns. Und danken dir, dass du ein Vorbild warst, auch im Dienen, dass du uns gelehrt hast, wie wir Diener sein können. Und wir bitten dich um Kraft darum, dass wir in der Liebe, Jesus, wachsen, in der Liebe zu dir und zueinander hin. Bitte das in Jesus' Namen. Amen.